warum greift Gott nicht ein? Und ich lese uns dazu einige Verse aus dem Buche Hiob, Kapitel 33. Und da heißt es: Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Im Traume, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und auf dass er Übermut vor dem Manne verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Ich denke, die Zeiten sind vorbei, in denen wir in Deutschland so freie Autobahnen hatten, in denen man noch ausfahren konnte, was so an Pferdchen unter der Motorhaube schlummert. Das ist nicht mehr möglich. Viele Male stehen wir im Stau, viele Male ist man dann ein bisschen frustriert, besonders bei mir, wenn ich so nach Hause will, wenn ich 14 Tage unterwegs war, und dann heimpressiert es immer. Wenn ich wegfahre, habe ich immer viel Zeit, da fahre ich sehr früh, aber wenn ich heimfahre, dann gebe ich meinen Pferden schon mal die Sporen, das sind ja nicht so viele, aber geht es dann schon ein bisschen schneller. Dann stellen wir uns mal vor, du bist allein auf der Autobahn, vollkommen allein. Das ist mir übrigens im vergangenen Jahr einmal passiert. Ich habe einen Unfall beobachtet in der Nähe von Chemnitz und habe dann auch gleich angehalten. Und bis ich den Mann eigentlich darauf aufmerksam machen konnte, dass er aus seinem Auto raus sollte, da knallten schon ein paar andere hinten rein. Und ja, es gab noch verschiedene nachfolgende Unfälle. Dann war plötzlich ganz still. Hinter uns war die Autobahn gesperrt. Ich hatte meine Pannenweste angezogen, war ein Dreieck hochgehalten und bin einfach dem entgegenkommenden Verkehr das entgegengelaufen. Ja. Bei uns vorne war nur Blech, ein paar leichtere Blessuren. Aber weiter hinten ist ein Kradfahrer tödlich verunglückt in dem nachfolgenden Unfall. Das hat mich so erschüttert. Ein 38 Jahre alter Mann. Der ist auch nicht mit dem Vorsatz von zu Hause weggefahren, heute renne ich mich, wie man so in Bayern sagt. Ich werde heute nicht mehr nach Hause kommen, sondern ich halte mir das Hirn ein oder so. Da ist er nie mit weggefahren. Die Autobahn war noch lange gesperrt, als ich dann so meine Aussage gemacht hatte und weiterfahren konnte, war ich mal ganz alleine. Aber stell dir vor, du bist jetzt so ganz alleine auf der Strecke, ja, du wunderst dich, es kommt dir nichts entgegen, es überholt dich nichts, hinter dir ist nichts, vor dir ist nichts, du hast das Radio an, du hörst tolle Musik, bist mit deinen Gedanken irgendwo und freust dich einfach an der Geschwindigkeit, die du da hast, und übersiehst dabei jedes Warnschild, du übersiehst die Menschen, die an der Straße stehen und sagen: Mensch, bremst ab, weil vielleicht ein paar Kilometer weiter vorne eine Brücke weg ist. Hast du es gar nicht gemerkt, dass du durch ein Sperrschild gefahren bist oder was weiß ich. Und jetzt fährst du so und dann plötzlich, da schießt von einer Auffahrt ein anderes Auto raus und rammt dich in die Seite. Und naja, dann ist dein heiliges Blechle im Eimer. Nee, du bist dann entsetzt und sagst: Wie kann sowas passieren? Wie kann Gott das zulassen? Schaut, das ist genau das, was ich hier verstehe. Manches Mal tut Gott Dinge in unserem Leben, um zu verhindern, dass wir ins Geschoss rennen. Weil da Dinge sind, die wir nicht sehen, die wir nicht begreifen, die wir nicht erkennen können. Aber Gott sieht sie. Und er möchte es so gerne verhindern, dass wir verloren gehen. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann sehen wir viele, viele schreckliche Dinge. Ja, jeder von uns wird das in irgendeiner Weise bestätigen und wird es uns deutlich machen, ob das jetzt im Radio ist, ob das im Fernsehen ist oder wenn man die Zeitungen aufschlägt. Nicht eine Katastrophe löst die andere ab. Und dann hat man sich endlich damit abgefunden, dass im Leben eben nicht alles glatt geht, dass im Leben nicht alles so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Da ist schon wieder was Schreckliches passiert. Da ist schon die nächste Horrormeldung zu hören. Ja, einfach mal ein paar so Dinge, die ich mal so im Hintergrund ablaufen lassen möchte. Nicht? Die Menschen, die damals 2004 am 11. März zur Arbeit fuhren in Spanien, die haben auch nicht gedacht, dass sie gar nicht mehr ankommen werden. Und da hat sich dann die Frage schon erhoben, warum? Warum mussten 200 Menschen sterben? Warum? Warum mussten über 300 Kinder sterben? Das sind die offiziellen Zahlen von Beslan. Nicht? Kinder, die zum ersten Mal in die Schule gegangen sind, die einen wichtigen Tag in ihrem Leben erleben wollten und dann diese Terroristen kamen und sie als Geiseln genommen haben. Ja, und dann dieser unglückliche Befreiungsversuch stattfand. Wie viele Tote es wirklich waren, werden wir hier im Westen wahrscheinlich sowieso nie erfahren. Warum die Kriege? Warum müssen tagtäglich Menschen sterben? Warum? Ob das jetzt in Afghanistan ist, ob das im Irak ist, ob das in Liberia ist oder sonst irgendwo. Die Frage drängt sich auf, warum? Warum greift Gott da nicht ein? Und andere, sie sind in Urlaub gefahren, in den Traumurlaub über Weihnachten dort nach Asien. Als dann diese Tsunami-Welle über sie hereinbrach und 300.000 Menschen in den Tod riss. Warum? So weit weg von Deutschland, ja, und es hätte uns nicht so betroffen, wenn nicht über 1.000 Deutsche dabei gewesen wären. Warum? Da gehen Menschen zum Schlittschuhlaufen in die Eissporthalle in Bad Reichenhall, wollen einen schönen Nachmittag haben. Und das Hallendach stürzt unter der Schneelast ein und gut 50 Menschen finden den Tod. Eine Mutter, zwei ihrer Kinder und noch andere. Und da drängt sich diese Frage auf, natürlich, warum? Warum? Warum hat Gott sie nicht beschützt? Warum hat er da nicht eingegriffen? Fragen, die viele, viele Menschen bewegen, die viele, viele Menschen beunruhigen. Warum das alles? Das ist Lena. 5 Jahre alt. Tochter eines Kollegen von mir, von unserem Mitarbeiter Hermann Fürstenberger. Ich war mit ihrem Vater noch auf einem Seminar im Februar 2003. Er hatte uns gesagt, wir sollten für seine Tochter beten. Sie wäre in der letzten Zeit immer etwas krank, aber die Ärzte können nichts feststellen. Jetzt hätte sie wohl einen steifen Hals. Eine Woche nach dem Seminar bekam ich dann eine E-Mail. Lena ist untersucht worden in der Uniklinik in Würzburg und man hat einen Gehirntumor diagnostiziert. Einen Tumor, der so ungünstig saß, nämlich mit dem Stammhirn verwachsen und direkt an der Wirbelsäule fest, dass die Ärzte gesagt haben, eine Operation ist unmöglich. Wir trauen uns da nicht dran. Ich habe dann diese Mail weiter verbreitet. Hermann hat darum gebeten, bete dafür. Und ich habe viele, viele, die für meine Arbeit beten, habe dann eine Rundmail rausgeschickt und habe darum gebeten, betet mit. Die Ärzte haben dann gesagt, wir wagen es doch. Und man hat dann 3 Wirbelbögen entfernt, hat von dem Tumor so viel es möglich war rausgeschnitten und hatte die Hoffnung, die vage Hoffnung, dass der Tumor nur langsam wächst. Aber innerhalb von 3 Wochen war er wieder da. Lena hatte den Herrn Jesus lieb. Unvorstellbar lieb. Der Herr Jesus war ihr allerbester Freund. Das Bild hier zeigt uns Lena nach ihrer Operation. Man hat diese 3 Wirbelbögen wieder eingesetzt, hat ihr ein Aluminiumkorsett verpasst, das also vom Hals bis zu den Hüften reichte, wie so eine Ritterrüstung. Sie hatte einen Metallstab hinten hoch, wo dann der Kopf festgeschnallt wurde, also dieses Band, das ist kein Schmuck, keine Zierde, sondern da war sie festgeschnallt, ebenso eine Plastikschale, die das Kind festhielt. Dieses Kind durfte sich nicht mehr bewegen. Sie hat erst, wenn sie lief, das gesehen, was so etwa 2 Meter vor ihr lag.
Ihr rechter Arm war langsam gelähmt, sie konnte kaum noch etwas festhalten und musste miterleben, wie andere Kinder sie ausgelacht haben, weil sie eben nichts mehr halten konnte. Aber sie hatte den Herrn Jesus lieb. Ihr Vater hat alles aufgeschrieben, was Lena in diesen Tagen noch gesagt hat. Sie hat gesagt, Papa, ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich so zusammendrücken. Oder ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich bis in den Himmel hochdrücken. Wie soll sich ein 5-jähriges Mädchen ausdrücken? Sie bekam Morphium, Cortison und andere Dinge. Jeden Tag musste sie gespritzt werden und das Cortison hat diesen kleinen Körper aufgeschwemmt. Eines Tages, als Hermann sie gebadet hat, ich muss dazu sagen, die Mutter hatte in der Zeit einen Infekt und durfte nicht zu ihrem Kind. Und so schlief die kleine Lena beim Papa im Ehebett. Der Papa hat sie gebadet. Und dann hat sie sich im Spiegel gesehen und hat gesagt, Papa, ich bin so hässlich. Sie hat ihren Bauch gesehen, der so aufgequollen war. Und irgendwann hat sie gesagt, Papa, mein Bauch, der wächst ja bis in den Himmel nuff. Ja, hat der Hermann dann zu ihr gesagt, Lena, dann ist er nicht mehr weit weg vom Herrn Jesus. Oh, hat sie gelacht, hat gesagt, Papa, du kannst Späßle machen. Lena kaufte sich eine Puppe, eine Barbie-Puppe, die Prinzessin. Mütter, die Töchter haben, die kennen die. Und sie hat gesagt, Papa, ist die Puppe nicht schön? Tja, hat der Hermann gesagt, die Puppe ist wunderschön, Lena. Aber du bist viel schöner. Und hat sie gesagt, ach Papa, das ist gar nicht so wichtig. Der Herr Jesus, der ist noch viel, viel schöner. Und Lena hat gemalt, soweit sie es noch konnte. Und sie hat viele, viele Bilder gemalt und auf jedem Bild eine lachende Sonne. Sonnenblumen. Und die Sonne, das war für sie das Allerschönste. Hermann rief mich eines Tages an und er sagte mir, mein Rechner ist kaputt, würdest du bitte meine Post erledigen, meine E-Mails schreiben? Und er wusste, dass ich viele Kontakte hatte und diese E-Mails, die sind dann ein Selbstläufer geworden, die gingen durch die ganze Welt. Und viele, viele Briefe, viele E-Mails kamen aus aller Welt, von den Philippinen, von Südamerika, von Afrika, von Südamerika, von Nordamerika, von Kanada. Viele, viele haben geschrieben, wir beten. Eine Mutter sagte zu mir, meine 2-jährige Tochter hat an der kleinen Lena beten gelernt. Viele haben gebetet, viele haben geschrieben. Und dann, ich rief alle 2 Tage an, um einfach zu hören, wie es aussieht, um weitere Statements abgeben zu können. Und da sagte mir Hermann, ich war gerade in Hessenland, um eine Evangelisation zu haben. Die Ärzte haben heute eine Strahlenmaske angepasst. Sie wollen Lena bestrahlen. Aber Hermann sagte, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Sie haben mir eine ganze DIN A4-Seite mitgegeben mit Nebenwirkungen. Das Kind kann blind werden. Es kann taub werden oder beides. Es kann stumm werden. Es kann schwachsinnig werden, kann das Gedächtnis verlieren. Und im günstigsten Fall kann es sterben. Die Eltern haben sich von den Ärzten noch 2 Wochen Zeit erbeten. Die haben sie auch bekommen. Ich weiß noch, ich lag in dieser Nacht in meinem Bett. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt. Ich habe zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Herr, entweder mach das Kind gesund oder nimm es heim. Erspar diesem Kind diese fürchterlichen Qualen. Ich habe das natürlich auch weiter verbreitet und ich war dann im Westerwald zu einer Evangelisation, als Hermann mich dann anrief und mir sagte, Joschi, das war nach diesen 2 Wochen. Susanne und ich, wir haben uns entschieden, wir werden unsere Lena begleiten bis zu ihrer völligen Genesung. Ob das hier auf der Erde ist oder im Himmel, das weiß der Herr. Aber wir werden unser Kind nicht bestrahlen lassen. Ich habe gesagt, Hermann, da fällt mir so ein Stein vom Herzen. Er sagt, das hat mir deine Frau auch gerade gesagt, die mir deine Nummer gegeben hat. Ich habe dann das auch gleich noch rausgeschickt am selben Tag. Und da schreibt eine junge Mutter zurück, ich bin so dankbar, zu sehen, wie lieb diese Eltern ihr Kind haben. Dass sie sich für das Kind entschieden haben und nicht für sich. Viele dieser Mails habe ich einfach dann zusammengefasst und manches habe ich ausgedruckt, manches habe ich ihnen am Telefon vorgelesen. Damit sie einfach sehen, das sind Menschen, die stehen im Gebet hinter uns. Das sind Menschen, die sind so treu dabei. Ja, Lena, und man hat sich gefragt, warum? Warum das alles? Es hat noch vielleicht 2 Wochen gedauert. Ich war gerade in Gummersbach, als Hermann mich anrief und mir sagte, Joschi, ich wollte dir nur mitteilen, Lena ist völlig gesund. Sie ist daheim. Er sagte, ich melde mich nochmal bei dir. Es war Samstag, am 12. März. Er rief mich eine halbe Stunde später wieder an und hat mir dann erzählt. Er sagte, du, ich habe gestern Abend schon gemerkt, diesmal ist es anders. Wir mussten Lena die dreifache Dosis geben. Die Schmerzen waren wohl unerträglich und wir merkten, alles wird anders sein. Und dann hat er zu ihr gesagt, Lena, ich habe den Eindruck, der Herr Jesus wird dich bald zu sich nehmen. Und er sagt, sie strahlte mich an und sagte, wann? Heute noch? Oder morgen? Nun, es wurde morgen. Das Kind dämmerte in den neuen Tag hinüber. Die Eltern, sie waren bei ihr, ihr 2 Jahre älterer Bruder Silas auch. Und Lena schlug dann um kurz nach Mittag noch einmal die Augen auf. Sie ließ sich nochmal die Nase putzen. Und es war 11:45, als sie sagte, es ist schön. Und sie war in der Herrlichkeit. Sie war nicht mehr da. Jesus selbst hat sie abgeholt. Und Hermann fragte mich dann, Joschi, würdest du die Beerdigung übernehmen? Wenn du nicht kannst, sag das. Wir haben da Verständnis dafür. Ich habe ihm gesagt, Hermann, die Predigt ist schon fertig. Wie? Sag ich, konnte Montag nicht schlafen. Ich bin wach geworden, als mir, weil mein Kopfkissen nass war, mir die Tränen liefen. Und Gott hat mir da gezeigt, was ich predigen sollte. Und es war genau der Vers, den Hermann und Susanne rausgesucht haben. Was kein Auge gesehen und kein Ohr je gehört hat, was nie in den Sinn eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ja, unser lieber und geliebter Schatz, unsere wunderbare Prinzessin, und liebevolle Schwester Lena ist jetzt bei ihrem besten Freund Jesus Christus, der sie liebt und den sie über alles liebte im Himmel, worauf sie sich sehr freute. Sie war uns ein großes Vorbild im Glauben, im Leiden und Sterben, in großer Trauer und in tiefem Schmerz, um den Verlust unseres Sonnenscheins, aber in der festen Gewissheit und Vorfreude auf ein Wiedersehen in der himmlischen Herrlichkeit, wo Gott selbst abwischen wird alle Tränen, es keinen Tod mehr geben wird und keine Traurigkeit, keine Klage und kein Schmerz. Es war die schwerste Beerdigung, die ich bisher in meinem Leben hatte. Hermann stand vorne und berichtete eine Viertelstunde lang, was Lena so in den letzten 8 Wochen ihres Lebens gesagt hat. Ich habe gestaunt über diesen Mann. Aber er sagt, du, ich hatte keine Tränen mehr. Was haben wir zusammen geweint? Was haben die Eltern nachher noch geweint? Ich habe dann noch am Grab gesagt, sag ich, das Schlimmste wird wohl jetzt für euch sein, den Tisch zu decken, einen Teller weniger aufzulegen. Was muss das sein? Ich habe aber auch gesagt, Lena war klüger als die meisten von euch hier. Denn Lena hat schon als kleines Kind ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Sie hat ihr junges, kleines Leben dem Herrn Jesus gegeben. Und es war ihr größter Wunsch, bei dem Herrn Jesus zu sein. Und über Tonband lief dann dieses Lied, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich trägt und der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich hin. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, auswendig. Es hat mich so bewegt. Und ich habe noch etwas gesagt. Eine E-Mail von einem Freund von mir erzählt eine Geschichte von einer Frau aus Amerika. Diese Frau, sie ging eines Tages zu ihrem Pastor, war schon eine ältere Dame, ging zu ihrem Pastor und hat gesagt, Pastor, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich in meinem Sarg liegen und in einer Hand meine Bibel und in der anderen Hand eine Gabel halten. Und er hatte gesagt, naja, die Bibel, das kann ich ja verstehen, aber was soll die Gabel? Naja, hat sie gesagt, weißt du, ich habe immer, wenn ein Gemeindeessen war, in der Küche gearbeitet. Und immer, wenn das Geschirr dann zurückkam und wir anfangen wollten zu spülen, dann rief eine Schwester, Helen, gib deine Gabel nicht ab. Und da wusste ich, das Beste kommt noch. Nämlich der Nachtisch. Und ich frage dich jetzt heute Abend einmal ganz einfach. Hast du schon die Gabel in der Hand und weißt du schon, dass das Beste kommt? Oder wirst du einmal in deinem Leben einfach nur den Löffel abgeben? Wirst einfach einmal nur sterben und dahin sein, ohne erlöst zu sein? Das ist doch die Frage, um die es hier geht. Warum hat Gott diese kleine Lena nicht bewahrt? Warum? Ich weiß es nicht. Der Verlustschmerz ist da. Ich habe Hermann vor kurzem getroffen und er sagt, diese Lücke ist einfach nicht zu schließen. Er lebt ganz, ganz anders als früher. Es fehlt einfach was. Ein Mensch, den man liebt. Schaut überall, wo man hinschaut, solche Dinge. Nee? Da stirbt eine junge Mutti, weil sie vom Krebs befallen ist. Auf der anderen Seite wird ein Kind aus den Armen ihrer Eltern gerissen durch einen Unfall oder durch eine unheilbare Krankheit. Und da kommt natürlich schon diese Frage auf, ja, wenn Gott allmächtig ist, warum greift er denn da nicht ein? Nee, warum lässt er das dann denn alles zu? Das ist schon interessant, nicht? Sonst will man ja von Gott nichts wissen. Nee, sonst möchte man nichts von ihm hören, man möchte nichts über ihn hören. Aber dann, wenn wir so aus unserem friedlichen Trott herausgerissen werden, durch solche Dinge, die einfach geschehen in dieser Welt, Dinge, die uns Not machen, die uns fertig machen, nicht? Dann mit einem Mal muss Gott herhalten und dann ist er auch noch schuld an unserem Elend. Dann hat er nicht aufgepasst oder nicht auf uns gehört. Schaut, und Satan, der hat hier etwas so Tolles fertiggebracht, nicht? Was ganz Tolles. Er hat unser Denkzentrum manipuliert und die Bibel sagt es uns, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. Ich habe mir sagen lassen, wenn Menschen in der Wüste sind, wenn sie am Verdursten sind, wenn sie nichts zu trinken haben, dass dann die Zunge aufschwillt. Bevor der Mensch dann zugrunde geht. Ich habe die Befürchtung, viele, viele unserer Mitbürger reden deswegen so geschwollen daher, weil sie eine geschwollene Zunge haben, weil sie weit, weit weg sind von der Quelle des Lebens. Und die reden so viel dummes Zeug, wenn es dann um göttliche Dinge geht, so viel dummes Zeug, wenn es um Jesus Christus geht, da kann es einem ganz Angst und Bange werden. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen, die kennen die Quelle nicht.
Aber fragen wir uns doch einmal, warum haben wir denn so viel Hass und Streit? Warum denn? Nicht, du musst hassen, du musst streiten. Warum? Weil du Gott verlassen hast, ja? Weil du nicht bis zu ihm umgekehrt bist, weil du nicht in seiner Gemeinschaft lebst und weil du Jesus Christus nicht in dein Leben hineinlässt. Und dann, wenn es schief läuft in deinem Leben, dann soll Gott eingreifen. Dann soll er gefälligst etwas tun. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Du fragst überhaupt nie nach Gott. Aber dann, mit einem Mal, da fällt dir ein, da muss doch irgendwo sowas sein. Ein höheres Wesen oder so, wie unser großer Dichter Friedrich von Schiller einmal schrieb, Brüder überm Sternenzelt, muss ein guter Vater wohnen. Ja, ja, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat, nie? Aber ich kann mir das schon vorstellen, so dieser liebe alte Opa-Gott, der geduldig alles hört, ne, der alles zulässt, der schon mal 5 gerade sein lässt, ne, der so genau nicht nimmt, so stellt man sich das vor, der im geringsten Falle dann schon mal sagt, na, 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 und damit meinen die Menschen dann, alles ist in Butter. Nein, wir haben Gott zu einem Wunschautomaten degradiert, der zu funktionieren hat, wenn man oben ein Gebet hineinwirft, dann muss unten die Erhörung rauskommen. Und wenn das nicht so ist, dann taugt Gott einfach nichts. Wir haben aus ihm so einen lieben Gott gemacht. Der liebe Gott, der soll das mal machen. Ich kann euch versichern, diesen lieben Gott, den wir uns so zurechtgebastelt haben, und ich komme nun aus dem Herrgottschnitzer Dorf Oberammergau, wie man das so sagt. Nee, da werden viele Herrgöttle geschnitzt. Dieser liebe Gott, den wir uns zurechtgeschnitzt haben, existiert nicht. Der mag in Oberammergau in den Läden zu kaufen sein, aber hat mit dem lebendigen Gott absolut nichts zu tun. Es gibt nur einen heiligen, allgewaltigen, gerechten und unbestechlichen Schöpfergott. Und das müssen wir sehen. Ja? Und vor ihm werden wir uns einmal zu verantworten haben. Und zwar für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Auch für jede üble Nachrede. Wir werden uns einmal dafür zu verantworten haben. Für jede Tat, die wir getan haben. Du sagst, das hat aber keiner gesehen. Ich habe es im Verborgenen getan. Vergiss das nicht. Die Bibel macht es uns deutlich, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, auch du nicht. Wir werden uns für wirklich alles vor ihm verantworten müssen. Ja? Und die Bibel sagt, welcher auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Die Frage ist nur, wie stehen wir dann vor ihm? Wie stehen wir dann da? Schaut, Gott ist absolut gerecht. Und wenn er so eingreifen würde, wie wir das so gerne manchmal hätten, nie? Ja, wo wären wir denn dann? Wer von uns wäre denn dann noch hier? Wer denn? Ich bin davon überzeugt, keiner. Ja? Und alles Leben auf dieser Erde wäre erloschen, da wäre nichts mehr da. Warum? Weil Gott absolut gerecht ist und weil er eben jede Sünde Sünde nennt. Ja, und vielleicht lässt Gott manches zu, vielleicht ist manches schon so ein Stück weit Gericht des lebendigen Gottes, ja, weil wir ihn beiseite geschoben haben, weil wir ihn einfach einen guten Mann sein lassen, ne, den wir dann nach Frankreich abgeschoben haben, wo er gut essen kann oder sonst irgendwas, aber wir haben keinen persönlichen Gott mehr, wir haben keine persönliche Beziehung mehr zu ihm. Nach dem 11. September 2001. Übrigens, das Datum hat schon eine Bedeutung. Ne? Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. In Amerika schreibt man ja den Monat vor dem Tag. Das heißt also 9-11. Und 9-11 ist die Notrufnummer in Amerika. Die Anschläge in Madrid waren 911 Tage nach dem 11. September. Da ist so viel Symbolik drin. Und die Terroristen wissen genau, was sie tun. Sie wissen es ganz genau. Aber nach dieser Terrorattacke in New York gab es eine Fernsehsendung, die Early Show, also die Morgenshow, in der Anne Graham, die Tochter von Billy Graham, dann interviewt wurde bezüglich dieser Terrorangriffe auf das World Trade Center und andere Dinge. Und man hat ihr die Frage gestellt, wie kann Gott das alles zulassen. Nee, das sind schon Fragen. Und Anne Graham sagte dann Folgendes, und ich zitiere jetzt einfach mal, was sie gesagt hat, und ich halte es für unheimlich wichtig, und deswegen will ich eine ganze Passage von ihr weitergeben. Ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, genauso wie wir alle auch. Aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Im Blick auf die hinter uns liegenden Ereignisse, und da spricht es jetzt eben von diesen Terrorattacken und den Schießereien in Schulen, müssen wir uns folgende Tatsache vor Augen halten. Madeleine Murray O'Hare, sie wurde später ermordet aufgefunden, beklagte sich, dass in Schulen gebetet würde und das Schulgebet soll abgeschafft werden. Und wir sagten, okay. Dann kam ein anderer, der sagte, dass die Bibel in den Schulen keinen Platz mehr haben dürfe. Gottes Wort, das uns sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Und wir sagten, okay. Dann trat Dr. Benjamin Spock auf, der uns riet, die Kinder nicht zu disziplinieren, auch nicht zu schlagen, wenn sie sich ungezogen fühlen, aufführen, weil so ihre zarte Persönlichkeit beschädigt und ihre Individualität in Mitleidenschaft gezogen würde. Also Dr. Spock ist nicht der mit den langen Ohren aus dieser Fernsehserie, sondern er war Erziehungswissenschaftler. Ja, sein Sohn hat übrigens Selbstmord begangen. Wir erklärten, so sagt Anne Graham weiter, dass es Dr. Spock als Fachmann wohl wissen müsse, und wir sagten, okay. Ja, Spock ist der Vater der sogenannten anti-autoritären Erziehung. Und als er gemerkt hat, was er angerichtet hat, die 68er-Generation geht auf ihn zurück, ja, hat er alle seine Thesen widerrufen, aber es war einfach zu spät. Ja, die Saat war gesät und wir spüren das heute überall. Dann sagt Anne Graham weiter, andere Leute wiederum traten auf und gaben die Devise heraus, dass Lehrer und Vorsteher ihre Schüler nicht disziplinieren dürften, wenn sie sich ungezogen benehmen. Viele schlossen sich dem an, aus Angst in Misskredit zu geraten oder gar verklagt zu werden. Sie sagt aber zur Beachtung, es besteht ein großer Unterschied zwischen Disziplinieren und Dreinschlagen, Erniedrigen, Fußtritte verteilen und so weiter. Wir schlossen uns diesem Urteil an und sagten, okay. Wiederum andere sagten, lass unsere Töchter ihre Kinder abtreiben, wenn sie wollen. Die Eltern brauchen darüber nicht informiert zu werden. Auch hier sagten wir, okay. Leiter von Schulen äußerten sich, da Jungs nun mal Jungs sind und sowieso tun, was sie wollen, lasst uns ihnen Kondome verteilen, so dass sie all ihre Begehrlichkeiten ausleben können. Natürlich wird Eltern gegenüber verschwiegen, dass solches an unseren Schulen geschieht. Und wir sagten, okay, übrigens, diese Forderungen sind bei uns auch schon laut geworden. Dann sagt sie weiter, einige unserer Regierungsbeamten waren der Ansicht, dass es keine Rolle spiele, was Menschen im privaten Bereich tun, solange sie ihre Arbeit gut verrichten. Dabei drückten wir aus, es ist einerlei, wie Menschen ihr Privatleben gestalten. Dies betrifft auch unseren früheren Präsidenten Bill Clinton, in Klammer Monica Lewinsky, wenn ich nur meinen Job habe und die Wirtschaft rund läuft. Wieder andere sagten, lasst uns Illustrierte drucken mit Bildern nackter Frauen und lasst uns dies Ganzheitlichkeit nennen, als Würdigung des wohlgeformten weiblichen Körpers. Und wir sagten, okay. In der Folge wurden Bilder nackter Kinder publiziert, die sogar über Internet verfügbar sind. Und wir sagten, okay. Dann wurde der Gedanke verbreitet, dass die Redefreiheit in keinster Weise einzuschränken sei. Die Unterhaltungsindustrie setzte diesen Gedanken in die Tat um, indem sie verkündigte, lasst uns Fernsehshows machen, die Eitelkeiten, Gewalt und unerlaubten Sex darstellen. Dazu sollen geeignete Klänge gespielt werden, die Szenen wie Vergewaltigung, Drogen, Mord, Selbstmord und satanische Themen musikalisch untermalen. Wir meinten dabei selbstgefällig, es gehe nur um Unterhaltung, von der keine schädliche Wirkung ausgeht und keiner der Zuschauer das Dargebotene wirklich ernst nimmt. Also lasst es uns tun. Betroffen fragen wir uns, warum unsere Kinder keine Gewissensbisse mehr haben. Warum sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können und warum es ihnen nichts mehr ausmacht, Menschen zu töten, ihre Klassenkameraden kaltblütig umzubringen und dazu auch noch sich selbst. Und die Ereignisse am 26. April 2002 in Erfurt, nur ein Beispiel, wo ein 19-jähriger Schüler 16 Menschen mit in, sich in den Tod riss, zeigt uns, es ist eben nicht nur ein Problem der Amerikaner. Müssen wir einfach sehen. Nee? Wir müssen darüber nachdenken. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird es uns dämmern, nee? Was die Bibel uns sagt. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Da schreibt einer, lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Hochachtungsvoll, ein sehr betroffener Student. Und dann die Antwort, lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, in den Klassenzimmern anwesend zu sein. Hochachtungsvoll, Gott. Denn Graham sagt weiter, eigenartig, wie Menschen Gott leichtfertig entsorgen und sich im Nachhinein wundert, warum die Welt zur Hölle geht. Eigenartig, wie Menschen, wie wir unseren Zeitungen Glauben schenken, jedoch alles hinterfragen, was die Bibel sagt. Eigenartig, dass jedermann in den Himmel kommen will, ohne an Gottes Wort zu glauben oder so zu denken, zu reden oder zu handeln, wie es in der Bibel geschrieben steht. Eigenartig, wie jemand sagen kann, ich glaube an Gott und immer noch Satan folgt, der beiläufig bemerkt, auch an Gott glaubt. Eigenartig, wie schnell wir über andere urteilen, ohne uns selbst unter das Urteil zu stellen. Eigenartig, wie das laute, brutale, vulgäre und obszöne frei durch den Cyberspace fließt, die öffentliche Diskussion über Gott jedoch an allen Orten, ob Schule oder Arbeitsplatz, unterdrückt wird. Und eigenartig, wie jemand am Sonntag im Gottesdienst über Christus begeistert sein kann, aber unter der Woche ein unscheinbares Christentum lebt. Und ein Graham fragt, denkst du, das ist zum Lachen? Schaut, sie sagt weiter, es ist eigenartig, wie ich viel besorgter bin, was die Leute von mir denken, als über das, was Gott von mir denkt. Und sie fragt dann, merkst du etwas? Schaut einmal so weit, das, was Graham gesagt hat. Und ich meine, diese Frau hat zu 100% recht. Zu 100%. Ja, wo sind zum Beispiel unsere Gewissensbisse, wenn es um die Abtreibung geht? Wo denn? Ja, wenn man da einfach mal hineinschaut, ne, in das, was da heute alles so abläuft. Ne, wir haben heute so die Idee, mein Bauch gehört mir, ich habe es ja diese Tage schon einmal gesagt, wir können machen, was wir wollen. Ja, wir haben keine vollständige Erfassung der Zahlen. Aber das muss uns einfach klar sein, man spricht von 50 Millionen Babys, die in einem Jahr abgetrieben werden. 50 Millionen. Ja? Jedes vierte Kind wird heute vor der Geburt umgebracht. Der Mutterleib, der früher Sinnbild für Schutz und Geborgenheit war, ist damit also zum gefährlichsten Ort für ein Baby in dieser Welt geworden. So steht zum Beispiel die amtlich nicht anerkannte Todesursache Abtreibung in der Schweiz an dritter Stelle aller Todesfälle hinter Krebs und Herz-Kreislauf-Probleme. Und das muss uns schon zu denken geben. Man muss sich fragen, wo sind wir denn hingeraten? Wer wehrt sich denn heute noch dagegen? Ja, hier könnte man jetzt noch einiges sagen und ich könnte mich da sehr ereifern darüber. Ich will das heute nicht tun. Ja, wir müssen nur einfach einmal sehen, es ist so vieles, was da geschieht, unser eigenes Gewächs. Wir haben vieles, vieles selbst zu verantworten. Und wenn es dann nicht mehr klappt, dann ist Gott verantwortlich, nicht? Dann auf einmal muss er herhalten. Wir können das nicht. Was sagt uns Gottes Wort? Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Schaut, Gott ist so total anders, als wir uns das denken. Der Herr Jesus hat doch niemals gesagt, hört mal, baut euch Vernichtungswaffen, bringt euch gegenseitig um. Wenn euch nicht passt, den bringt um die Ecke. Hat er doch nie gesagt. Er hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und wenn da einer eine auf die linke Wange schlägt, dann haut bitte nicht zurück, sondern halt ihm die andere auch noch hin und sagst, wo sind wir denn da hingeraten? Wenn der mir einen Stein in den Garten schmeißt, schmeiße ich den einen zurück. So sieht's doch aus. Das ist unser Problem. Schau, wir können heute nicht mal mehr, diese Feindesliebe, ja, die können wir nicht nachvollziehen. Warum? Weil wir noch nicht einmal uns die Produkte unserer Liebe lieben können. und sie im Mülleimer entsorgen. Da müssen wir uns doch einmal vor Gott verantworten. Und trotzdem ist Gott ganz anders. Er liebt uns. Schaut, und er will uns in seine Gemeinschaft zurückholen. Dafür kam der Herr Jesus auf diese Erde. Und der Herr Jesus sagt es einmal im Lukas-Evangelium, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden. Er kam auf diese fluchbeladene Welt. Hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Er wurde unter die Engel erniedrigt. Und er hat mit sich Schindluder treiben lassen. Der Schöpfer des Universums hat sich mit sich Schindluder treiben lassen. Er wurde gefangen. Er wurde verhöhnt. Er wurde angespuckt. Er wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Übeltätern gleich gemacht und starb dort am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen. Hast du dich da schon einmal gefragt, warum hat Gott das zugelassen? Hast du dich nur einmal schon gefragt, warum Gott das zuließ, dass der, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde? Hast du dich schon einmal gefragt, warum Jesus Christus diesen grausamen Tod am Kreuz sterben musste? Einmal schon gefragt, warum er dort ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du dich das schon einmal gefragt? Ich habe die Antwort für mich gefunden. Aus lauter Liebe, aus Liebe zu dir und zu mir. Denn die Bibel sagt es uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Die Welt, was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt voll Perversion, eine Welt von Mord und Totschlag, eine Welt von Durcheinander, von Ratlosigkeit und Hass und Streit. Eine gottlose Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Das ewige Leben hat, steht sogar da. Jesus Christus ist in diesen Tod am Kreuz gegangen für dich, um dich zu erretten. Und du hörst heute Abend diese Botschaft. Und du hast heute Abend die Möglichkeit, dich für diesen Jesus zu entscheiden. Du hast heute Abend die Chance in deinem Leben, mit Gott in Ordnung zu kommen und viele Antworten zu bekommen auf die Fragen deines Lebens. Jesus Christus liebt dich. Ja, schaut, der Herr Jesus hat die Warum-Frage gestellt. Als wir damals dort am Grab von der kleinen Lena waren und diese Frage aufkam, warum? Da habe ich das gesagt, ja, Jesus Christus hat auch die Warum-Frage gestellt. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Manche sagen, Christen weinen nicht, brauchen nicht zu weinen. Jesus selbst stand am Grab seines Freundes Lazarus. Der kürzeste Vers in der Bibel steht im Johannesevangelium, Kapitel 11. Jesus weint. Jesus weint. Und er wusste, er würde Lazarus aus den Toten auferwecken. Und er möchte dich aus deinem Sündenschlaf auferwecken. Er möchte dich herausholen aus deiner Verlorenheit. Er möchte dich herausholen aus deiner Schuld und Sünde. Und er will dich retten und du darfst zu ihm kommen. Ja? Jesus hat diese Warum-Frage gestellt für dich. Warum? Weil deine Schuld auf ihm lag. Deswegen musste er von Gott getrennt sein. Deshalb. Und du darfst zu ihm kommen. Du darfst zu ihm kommen und ihm danken dafür, dass er sein Leben für dich hingegeben hat und dass er dich frei gekauft hat von Schuld und Sünde. Aber dazu ist es wichtig und notwendig, dass du deine Schuld und Sünde ihm bringst. Dazu ist es nötig, dass du ihn bittest, komm in mein Herz, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde. Ich weiß doch, dass ich gesündigt habe. Durch Wort und Tat oder auch durch Dinge, die ich nicht getan habe, die ich vielleicht besser getan hätte.
Du darfst zu ihm kommen, heute Abend, wenn du willst. Es liegt an dir. Als das World Trade Center zusammenstürzte, in sich zusammenfiel, drückte jemand auf den Auslöser seiner Kamera und er stand vor der St. George Cathedral in New York. Wir sehen im Hintergrund die Einstürzen in einen Turm, den ersten, der in sich zusammenstürzt. Und über allem steht das Kreuz des Herrn Jesus. Über all dem Leid, über all der Trauer, über all der Hoffnungslosigkeit, die damals entstanden ist. Ja, über all dem Elend, das entstanden ist, aber auch über diese ohnmächtigen Wut, die entstanden ist bei vielen, vielen Menschen. Jesus Christus, er steht über allem. Und du darfst ihn mit hineinnehmen in dein Leid. Du darfst ihn mit hineinnehmen in deine Not. Du darfst ihn mit hineinnehmen in dein Elend. Du darfst ihn mit hineinnehmen in deine Schuld, in deine Sünde. Und Jesus wird sie wegnehmen und er wird dich frei machen. Er wird dich rein machen, dich völlig neu machen, wenn du zu ihm kommst. Und wenn du ihm dein Leben anvertraust. Und schieb's nicht auf. Schieb's nicht auf. Sondern komm. Komm heute. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen, einfach jetzt noch so zum Schluss. Meine Familie und ich, wir waren vor vielen Jahren auf den Hund gekommen. Der war auch schon hier in Oberhausen, war auch in Dienstlaken. Wir hatten ihn 15 Jahre lang. Es war so ein hessischer Senfhund. Kennt ihr den? Er war aus Hessen und jeder hatte seinen Senf dazu gegeben. Ja, also die Mutter war quer durchs Dorf. Ein total liebes Tier, total lieb, kinderlieb, war eine Amme für unsere Kater, eine Amme für unsere Karnickel, wo die Mutter eingegangen ist. Ja, also Susi hat nie jemandem was zuleide getan, nie. Hat uns viel, viel Freude gemacht, wurde dann sehr, sehr krank. Die Leberwerte waren auf über 60.000-fache angestiegen, hatte Krebs. Also waren viele Dinge und konnte kaum noch laufen. Ich bin mit ihr noch zur Post. Ich hätte es fast nicht geschafft, weil die Post dann zugemacht hätte. Ne? Als ich wieder nach Hause kam, meine Frau war so lange weg, und er sagte, ich musste beim Hund bleiben. Ne? Der konnte nicht mehr. Und als ich die Treppe hochging mit dem Tier, dann rutschte er wieder rückwärts runter. Und ich habe dann meinen Fuß so hinter seinen Hinterläufe, so zwischen die Hinterläufe, haben hinten hochgehoben. Vorne ging es noch. Und als wir dann drin waren, habe ich gesagt, Heide, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben schon lange damit gerechnet. Nie. Und meine Frau sagte, aber du gehst, ich nicht. Ich habe dann den Tierarzt angerufen und der sagte zu mir, Frühstück, wollen wir doch mal ganz ehrlich sein. Wer hätte denn gedacht, dass das Tier so alt wird? Kommen Sie vorbei. Ich habe dann nur gesagt, Herr Doktor, haben Sie nicht morgen früh auch Sprechstunde? Und deswegen erzähle ich die Geschichte. Er sagte dann, Herr Frühstück, wollen Sie sich das wirklich noch eine Nacht antun? Noch eine Nacht? Und ich frage dich, willst du dir das noch eine Nacht antun, unerlöst zu leben? Unerlöst vielleicht in die Ewigkeit gehen zu müssen? Willst du dir das noch eine Nacht antun, ohne den Heiland zu sein? Willst du dir das noch eine Nacht antun, ohne Jesus zu kennen, ohne Sündenvergebung zu haben? Mensch, komm und kehr um! Die Bibel sagt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils. Komm, komm jetzt. Du darfst, so wie du bist. Der Teufel sagt, besser dich. Nein, Jesus nimmt dir deine Sünde weg. Wir haben es vorhin gehört, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist für Verlorene gekommen, also auch für dich. Und er kann dich retten. Und er will dich retten und er wird dich retten, wenn du zu ihm kommst. Mach endlich ganze Sache mit ihm.